Wie hat man früher Feuer gemacht? Zu einer Zeit, als es noch keine Feuerzeuge gab und keine Streichhölzer. In einem Projekt der Professur für Vor- und Frühgeschichte der Universität Frankfurt versuchen Studenten, das Leben in der Steinzeit nachzuvollziehen. Frauke Jacobi schlägt deshalb gerade Funken mit einem Feuerstein.
Diese Art Feuer zu machen gibt es seit 30.000 vor heute ungefähr. Das ist die Altsteinzeit. Das ist der späteste Abschnitt der Altsteinzeit.
Die Studentin hat anscheinend schon Übung. Von ihrem Feuerstein spritzen die Funken bei jedem Schlag gut 20 cm weit schräg nach unten. Unter den Feuerstein hat sie ein Material gelegt, das aussieht wie ein Stück Fensterleder und das auch genauso weich ist.
Sie kennen ja den Spruch, das brennt wie Zunder. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil Zunder brennt eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht. Der glüht nur. Aber das dafür endlos, solange bis man ihn ausdrückt oder ein Tropfen Wasser zum Beispiel drauf fällt.
Wenn aber ein Funke auf den Zunder fällt, dann breitet sich darauf langsam ein dunkler Fleck aus, wie ein Tintenfleck auf Löschpapier. Der Zunder fängt an zu glimmen.
Der Zunderschwamm, der sogenannte, wächst an Buchen und davon nimmt man nur die sogenannte Trama-Schicht. Das ist diese weiche Schicht. Die wird ausgelöst, danach glatt geklopft und noch ein bisschen speziell behandelt, je nach Bedarf. Und darauf wird dann ein Funke geschlagen mit einem Schwefeleisenkies, einem Makasit oder einem Pyrit. Mit einem Feuerstein wird an dem Pyrit entlang geschlagen. Dabei lösen sich Funken durch einen chemischen Prozess, glühen die halt. Und wenn sie auf den Zunderschwamm richtig fallen, dann glimmen die halt weiter.
Der Zunder ergibt für sich noch kein Feuer. Die Studentin hat deswegen ein kleines Strohnest vorbereitet. Sie packt den glimmenden Zunder hinein und bläst vorsichtig. Kleine Flammen züngeln hervor.
Und dann nimmt man dieses glimmende Stück Zunder und bettet es zum Beispiel in ein Nest aus Stroh oder sehr trockenem totem Holz, Rohrkolben, Samen, alles, was halt sehr, sehr trocken ist und leicht brennt. Pustet, führt also Sauerstoff zu, solange bis halt der Funke das Feuer entzündet. Und das kann man dann halt in ein kleines Bett aus trockenem, kleinerem Holz, ein größeres Holz, und dann brennt das Feuer.
Bis ins 18. Jahrhundert hat sich diese Technik, Feuer zu machen, gehalten. Und Pfadfinder lernen sie heute noch. Dadurch ist der Zunderschwamm selten geworden, glaubt Frauke Jacobi.
Der Zunderschwamm wurde halt sehr, sehr lange noch benutzt und deswegen ist er naturgeschützt. Der ist schon recht selten geworden im Wald. Es gibt mehrere Schwämme, die so aussehen, die an verschiedenen Bäumen wachsen. Aber der echte Zunderschwamm ist relativ selten und auch geschützt. Also eigentlich darf man den nicht einfach so abhacken.
Wenn man bedenkt, wie viele Millionen Sporen ein einziger Pilzfruchtkörper hervorbringen kann, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dadurch eben nur durch das Sammeln die Pilze aussterben könnten.
Dr. Guido Albert macht sich keine Sorgen, dass allein durch das Sammeln von Pilzen bestimmte Pilzarten gefährdet werden könnten. Albert ist Pilzexperte und arbeitet beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück in Bad Kreuznach. Für seine Sicht spricht, dass während der beiden Weltkriege viele Menschen nur dadurch über die Runden gekommen sind, weil sie im Wald Pilze gesammelt haben. Den Pilzen hat das nicht geschadet.
Es gibt hier im Hunsrück beispielsweise verschiedene Wälder, wo die Steinpilze noch sehr zahlreich vorkommen, aber die Pfifferlinge, die vor 30 Jahren sehr häufig da vorgekommen sind, praktisch verschwunden sind. Und das hat sicherlich mit Umweltbedingungen zu tun, denn beide Pilze wurden gleichermaßen gern von Pilzgourmets gesammelt.
Zu diesen Umweltbedingungen gehört im weitesten Sinne, dass die meisten Speisepilze eine Lebensgemeinschaft mit bestimmten Bäumen eingehen. Genauer gesagt mit den Wurzeln dieser Bäume. Die Hauptmasse des Pilzes bleibt daher unsichtbar. Sie besteht aus einem Gespinst um die Wurzeln. Nur im Herbst erscheinen oberhalb des Bodens die Fruchtkörper mit Stiel und Hut, das, was wir gemeinhin Pilze nennen. Wegen der engen Lebensgemeinschaft mit Bäumen ist es auch nicht gelungen, solche Pilze in Kultur zu nehmen. Nur bei den Trüffeln sind die Preise so extrem hoch, dass man schon versucht hat, sie zusammen mit dem passenden Baum zu züchten.
Trüffel geht zum Beispiel eine Lebensgemeinschaft mit Eichen oder mit Haselnusssträuchern ein, mit den Wurzeln von diesen Pflanzen. Und die Trüffelkultur ist eben daran gebunden, dass man eben diese lebenden Pflanzen auch hat. Und so dauert es unheimlich lang, bis man jetzt eine künstlich infizierte Eiche, bis die so weit gewachsen ist, dass sich unten auch Trüffel bilden. Es wird natürlich auch gemacht, weil es trotzdem lukrativ ist. Die Trüffel haben einen sehr hohen Preis. Bis zu 5.000 Mark waren es damals, also 2.000 bis 3.000 Euro pro Kilogramm, die die weiße Trüffel kostet. Und das wird eben versucht, mit künstlich infizierten Eichenpflänzchen bzw. Haselnusspflänzchen durchzuführen.
Aber wer besitzt schon finanziell den langen Atem, um 8 bis 10 Jahre auf die erste Trüffelernte warten zu können? Doch nicht alle Pilze sind auf einen lebenden Partner angewiesen. Es gibt auch Pilze, die nur von totem, organischem Material leben.
Dazu gehört in erster Linie der allbekannte Champignon. Aber es gibt auch sehr viele andere Pilze, die auf toten Materialien wachsen können. Ohne diese Pilze würden unsere ganzen Wälder nicht abgebaut werden können. Das ganze Holz, das von den Zweigen, die runterfallen, von Bäumen, die absterben, das würde nicht zersetzt werden können. Und darunter sind auch sehr viele köstliche Speisepilze.
Zum Beispiel der Austernseitling und der aus Asien stammende Shiitake. Insgesamt gibt es über 30 verschiedene Pilzarten, die man züchten kann. Berthold Kopf ist Gärtnermeister in Darmstadt. Als Gärtnermeister stand Berthold Kopf eines Tages vor dem Problem, dass seine Gärtnerei nicht mehr allzu viel abwarf. Daraufhin probierte er es mit der Pilzzucht.
Interessanterweise über einen Chinesen, der versucht hat, irgendwie nebenbei zu ein paar Pfennigen zu kommen. Und dazu glaubte, er braucht da Treibhäuser und so weiter. Und ich konnte die zur Verfügung stellen. Und wir haben versucht und experimentiert. Er hat mir erzählt, in China wächst in jedem Hausgarten Shiitake-Pilz in Holzstämmen. Wenn die einmal drin sind, vermehren die sich auch weiter. Man kann die ernten.
Shiitake-Pilze gelten in China als Medizin, bei uns dagegen als Genussmittel. Doch während der Shiitake in China anscheinend in jedem Hausgarten gedeiht, wollte er bei Berthold Kopf zunächst einfach nicht wachsen. In der Regel wird Shiitake bei uns ja auch nur als getrocknete Importware verkauft. Falls es Berthold Kopf und seinem chinesischen Freund gelingen würde, frische Shiitake-Pilze zu züchten, lockte ein lukrativer Markt.
Die Pilzkörper, klein, braun, Größe wie ein Champignon und größer, wohlschmeckend, sehr aromatisch. Die wurden dann hier von uns aus an Gourmet-Restaurants verkauft. Man darf das schon behaupten, es wurden sagenhafte Preise bezahlt. Sie können heute in Feinkostgeschäften Shiitake kaufen. Kein Vergleich mit Pfifferlingen oder sonst, immer das Mehrfache des Preises.
Vor diesem Erfolg standen langwierige Experimente. Wie viel Licht brauchte zum Beispiel dieser Pilz? Champignons sind nämlich die einzigen Speisepilze, die völlig ohne Licht auskommen. Anders als die grünen Pflanzen brauchen Pilze das Licht zwar nicht, um Energie zu gewinnen, aber das Licht liefert ihnen das Signal, den Fruchtkörper zu bilden, sprich den für uns essbaren Teil. Berthold Kopf züchtete deswegen seine Shiitake-Pilze in Treibhäusern.
Das hat sich angeboten, die Treibhäuser standen leer. Man kann das genauso gut im dunklen Keller ziehen, denn die direkte Sonnenbestrahlung ist ja wieder entgegen der Feuchtigkeit und der Nässe. Wir haben also dann die Treibhäuser verdunkelt, beschattet, damit nicht so viel Wasser verdunstet ist. Ist ja auch ein Kostenfaktor, Wasser.
Wenn man den Keller nimmt, muss man allerdings künstlich beleuchten, sonst bilden sich eben keine Fruchtkörper. Feucht braucht es also der Pilz. Und Pilze wie der Shiitake leben von toter organischer Substanz.
Wir haben es versucht, in Laubholz, Stämme, frisches Laubholz von der Försterei, meterlang geschnitten. Die wurden an zwei Stellen eingekerbt, wurden gefüllt mit einem Granulat aus Hirsekörner. Daran waren wieder die Pilzsporen gebunden.
Diese Sporen wachsen dann in das feuchte Holz hinein. In dem Holz bilden sie ein Geflecht, das sogenannte Myzel. Der größte Teil des Pilzes bleibt daher unsichtbar und das, was wir als Pilz sehen, ist nur der Fruchtkörper. Etwa ein halbes Jahr dauert es, bis diese Fruchtkörper erscheinen.
Ich habe sie gern gegessen, man kann sie also zu allen Speisen, zu Fleischspeisen verwenden. Ist was Wunderbares, was Aromatisches. Man kann auch die größeren, ausgewachsenen direkt dünsten oder in der Pfanne braten, wie ein Steak. Aber eines Tages hatte ich mich übergessen, sodass ich also über längere Zeit keine Shiitake mehr versuchen möchte.
Inzwischen hat Berthold Kopf die Pilzzucht endgültig aufgegeben, weil er sich zur Ruhe gesetzt hat. Aber an seine Zeit als Pilzzüchter erinnert er sich gerne zurück.
Ich weiß nur, dass sich schon sehr viele dran versucht haben und eine ganze Menge davon dran gescheitert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder Pilzzüchter, gerade was hier Shiitake und sowas angeht, irgendwie ein Autodidakt ist, der also viel experimentiert und nicht gerne was weitererzählt.
Auch Dr. Guido Albert gehört privat zu den Pilzzüchtern. Er hat sogar eine neue Pilzart auf den Speisezettel gebracht, den Kräuterseitling. Das ist erstaunlich, parasitiert doch der Kräuterseitling in der Natur an den Wurzeln von lebenden Pflanzen, an den Wurzeln des Riesenfenchels oder einer bestimmten Distelart, der Manstreu-Distel. Guido Albert brauchte 4 Jahre, bis er das richtige Rezept für das sogenannte Substrat ausgetüftelt hatte. Wie sagte der Gärtnermeister aus Darmstadt, jeder Pilzzüchter ist Autodidakt und erzählt nicht gerne etwas weiter. Auch Guido Albert verrät nur das Rezept für die Zucht von Austernseitlingen.
Das Substrat zum Beispiel beim Austernseitling, das besteht zum Teil aus Stroh, aus Sägemehl, etwas Kleie, Weizenmehl. Und das wird gemischt und da kommt noch etwas Gips hinzu, damit das Substrat schön körnig bleibt. Beziehungsweise der Pilz braucht auch den Schwefel vom Gips für seine Aminosäuren.
Und außerdem muss das Substrat angefeuchtet werden. Die größte Schwierigkeit bei der Pilzzucht ist dann, dass auf diesem Substrat nicht nur die Pilze wachsen, die man essen möchte. Auch Schimmelpilze siedeln sich gerne auf dem Substrat an, sodass man bei der Pilzzucht mit vielen Rückschlägen rechnen muss. Die Zucht von Kräuterseitlingen ist sogar derart heikel, dass sie keimfrei gezogen werden müssen. Guido Albert liefert dafür anderen Pilzzüchtern die sogenannte Brut.
Dazu nimmt man Mycel, sogenannte Brut. Diese Brut wird meistens auf Roggen- oder Weizenkörnern angezogen oder manchmal auch auf Hirsekörnern. Und die müssen natürlich auch unter sterilen Bedingungen hergestellt werden. Und diese Pilzbrut, das ist praktisch Mycel, Pilzmycel, Pilzhyphen, die dann eben in kleinen Mengen praktisch als Saatgut auf dieses Substrat aufgestreut werden.
Beim Kräuterseitling gibt es übrigens noch ein Marketingproblem. Denn für die Verbraucher ist ein guter Pilz ein Pilz mit Hut. Beim Kräuterseitling sind aber die besten Exemplare die, die praktisch nur aus Stiel bestehen.
Der Kräuterseitling, der schmeckt sehr ausgewogen, sehr würzig und hat vor allen Dingen ein sehr festes, lange haltbares Fleisch. Und das macht ihn so hervorragend geeignet für die Küche. Er hält sich sehr lange. Den ganzen Pilz kann man verwenden, nicht nur den Hut wie bei vielen anderen Pilzen. Hier beim Kräuterseitling ist es zum Beispiel wie beim Steinpilz. Man kann den Stiel mitverwenden, der trägt die Hauptmasse des Pilzes. Und man kann ihn in dünne Scheiben schneiden. Und er geht nicht so ein wie viele andere Pilze. Wenn man sie brät zum Beispiel, er behält seine Konsistenz und behält seine Masse auch dabei.
Vom Champignon, bei dem man kaum etwas falsch machen kann, bis zum Kräuterseitling, der ein richtiges Hightech-Produkt ist. Für jeden Pilzzüchter ist eine Herausforderung dabei. Und die besten Züchter arbeiten bereits an neuen Geschmackserlebnissen.
Zum Beispiel wäre da zu nennen Grifola frondosa, das ist zu Deutsch, das ist der Klapperschwamm. Das ist ein Pilz, den gibt es natürlich hier, aber der ist sehr selten. Er wird aber schon gezüchtet in Japan und in China. Und mittlerweile gibt es auch einige europäische Pilzzüchter, die mit diesem Pilz experimentieren.
Und ihn unter dem in Asien gängigen Namen Maitake in den Handel bringen. 100 Gramm kosten getrocknet derzeit mehr als 10 Euro. Auch der Klapperschwamm gilt in Asien eher als Heilmittel, unter anderem gegen Bluthochdruck. In Europa ist er hingegen, wenn überhaupt in der Natur, als Eichenschädling bekannt. Man darf gespannt sein, womit die Pilzzüchter unseren Speisezettel noch anreichern werden.